Liebe Geschwister, schon in der ersten Seite der Schrift steht etwas, was über den Glauben zu tun hat. Da steht in Kapitel 1, Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Diese Aussage ist so gehaltvoll. Allein diese erste Aussage, Gott sprach. Gott sprach durch seinen Sohn. Und darum ist er das Wort. Und so hören wir im Johannesevangelium, in Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch ihn geworden. Und ohne dasselbe ist nichts, nicht eines entstanden, was entstanden ist. Aber in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Wir hören also, es werde Licht. Und hier im Johannesevangelium, er ist das Licht. Wenn wir in diesen ersten Seiten der Schrift hören vorher, da war nämlich Finsternis über dem Abgrund. Aber in Jesus kam Licht. Und die große Not ist, dass die Finsternis der Welt überwunden werde und die Völker zum Licht kommen. Und das geschieht durch den Glauben. Wenn jemand ganz lange in der Finsternis sein muss und er kommt plötzlich hinaus ins Licht, blendet ihn das Licht. Und so ist es geistlich auch so. Ein Paulus, der ständig in der Finsternis lebte, in seinem Fanatismus, in seinem Hass gegen Christus, er begegnet dem Licht und er wird blind. Aber ein Bruder macht ihn dann sehend. Und das ist das Wunderbare. Wir sollen sehend werden, die wieder Licht aufnehmen können. Die in der Finsternis sind, können nicht Licht sehen. Sie können überhaupt nicht sehen. Und das ist diese Charakteristik. Der Glaube ist das Licht, in dem wir sehen, was sonst jemand nicht sieht. Und so sind wir Mitwisser Gottes durch die Offenbarung geworden. Der Ungläubige lebt im Finsternis. Der hat nur Meinungen. Und dieser Meinungsglaube, der ist verbreitet durch die verschiedenen Religionen. Das sind Meinungen, aber das ist noch kein Licht. Er ist es, der Licht gebracht hat. Und so wollen wir aus diesem Johannesevangelium diese Tragweite näher auskosten. In Vers 4 eben, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen, aber auch nicht ergriffen. Er ist hineingesetzt worden, ein Licht in der Welt zu werden. Schon in dem Propheten Jesaja ist da die Rede, so hat Gott schon seit jeher vorgehabt, den Sohn, der in der Herrlichkeit Gottes war, hineinzusenden in diese Finsternis und dort Licht zu bringen. Und er musste sich entäußern, er musste die Gestalt eines Menschen annehmen. Er muss in die Finsternis der Sünde und der Gottferne hineingehen. Er wurde gesendet. Und so lesen wir in Jesaja 42, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Er ist zum Knecht Gottes geworden. Aber der Vater hat sein Wohlgefallen. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er ist geisterfüllt und geistgeführt. Er wird das Licht, das Recht zu den Menschen, den Heiden hinaustragen. Es geht darum, dass wieder Recht kommt, das Rechte. Nicht Unordnung, nicht Chaos, sondern Ordnung der Gerechtigkeit Gottes. Er wird nicht schreien und kein Aufsehen machen, noch seine Stimme auf den Gassen hören lassen. Also es ist kein Fanatismus, keine gewaltsame Evangelisierung gleichsam. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Also er wird nicht jemand auslöschen, sondern helfen, dass er selber Licht wird. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Das ist letztlich die Gerechtigkeit Gottes in der Welt. Die heutige Welt klagt über so viel Ungerechtigkeit. Er wird das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Nicht nur bringen, sondern gründen. Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Es ist ein Warten auf eine Botschaft Gottes. Und so spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt seinem Gewächs, der dem Volk auf ihrem Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei der Hand. Er ist in der Hand des Vaters. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen. Er ist der Bundesgarant zwischen Gott und den Menschen. Auf dem Sinai wurde ein Bund gestiftet durch Engel. Die Botschaft von Engeln. Jetzt aber stiftet der Sohn den Bund auch auf einem Berg. Und er gibt nicht 10 Gebote, sondern 9 Seligpreisungen und ein Gebot. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe, wie ihr es an mir gesehen habt. So sollen wir Liebe lernen. Das ist dieses Bundesgesetz, aber wie gesagt, dieser Bund macht uns selig. Selig, die Armen im Geiste, ihrer ist das Himmelreich. Die geistlich Armen, die wissen, ich habe aus mir selber vor Gott nichts. Aber du bist glückselig, denn dein ist das Himmelreich. Für dich hat er alles bereitet. Und das ist die Ermutigung. Und das ist diese wunderbare Botschaft, die uns die Augen öffnet für die Herrlichkeit, die offenbar werden soll auf Erden durch den Sohn. So wie die Jünger dann später sagen, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Eingeborenen voll Gnade und Wahrheit. Aber das ist nur möglich, wenn vorher eben das andere geschehen ist, wie das Johannesevangelium so wunderbar sagt, dass wir nämlich zu diesem Licht gehen, dass wir dieses Licht aufnehmen. Denn wir lesen da im Vers 9 vom Johannesevangelium, 1. Kapitel, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden und damit in das Reich Gottes zu kommen. Denen, die an seinen Namen glauben, die an die Bedeutung Jesu, an die Größe Jesu glauben, die nicht aus dem Blut, das heißt nicht aus einer Abstammung, aus einem Volk, noch aus dem Willen des Fleisches, also menschliches Wollen, noch aus dem Willen des Mannes, nicht durch eine Zeugung, eine menschliche, sondern aus Gott geboren sind. Wir müssen die Tragweite stehen lassen, aus Gott geboren. So werden wir in das Licht kommen. Der noch nicht Geborene im Mutterschoß hat noch kein Licht. Der ist da noch eingeschlossen. Er muss geboren werden, um zum Licht zu kommen. Und das gilt auch geistlich. Ohne diese Geburt gibt es kein Licht, gibt es kein Erkennen Gottes, keine Wahrnehmung der Wahrheit, die da ist. Heute haben wir Menschen, die sind Agnostiker oder Atheisten, aber nach dem Tod wird es keinen Agnostiker und keinen Atheisten geben, weil alle Gott begegnet sind. Sie werden jetzt wissen, er ist da. Das Wunderbare ist, dass wir ein Vorauswissen jetzt schon haben von ihm durch den Glauben. Und das ist das Ermutigende. Und so können wir uns das im 2. Korintherbrief zu Herzen reden lassen. Im Kapitel 4, Vers 6 sagt hier Paulus, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Er hat es Licht werden lassen. Und ein Paulus sagt auch, als es Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, da wurde ihm alles klar. Da braucht er niemanden mehr fragen. Da hören die Fragen auf. Da wird Gewissheit und Klarheit. Er hat das Licht in unser Herz kommen lassen. Gott ist der Anfang, der es Licht werden lässt im Herzen. Dann werden wir sehen. Und wenn wir zurückgehen nochmals an Jesaja Kapitel 42, wo wir dann hören, wozu er gesandt ist, nämlich zuerst den Bund für das Volk Israel und zum Licht für die Heiden in Vers 6. Er ist Licht für die Heiden. Wozu? Dass du die Augen der Blinden öffnest. Die Blindheit der Heiden. Die Augen sollen geöffnet werden, die Gebundenen aus dem Gefängnis geführt und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Also der Mensch muss erst herausgeführt werden, aus einer Finsternis, die den Menschen eigentlich bindet, wo er so eingeschränkt ist, dass er sich nicht wirklich frei bewegen kann und wo er nicht zu dem kommt, was er darf, nämlich im Lichte zu wandeln. Und das ist das Um und Auf. Er lässt es in uns Licht werden, damit wir dann, wie dann der Johannesbrief sagt, wir selber im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Und so haben wir Gemeinschaft untereinander. Es ist diese Gemeinschaft der neuen Ebene, nämlich des Lichtes, des Tages. Wir sind nicht Kinder der Nacht, sondern des Tages. Und Gott sagte, dass das Licht gut war. Gut für uns Menschen, wie für das Leben draußen, das Licht notwendig ist, um zu leben. So hat Gott uns das Licht in seinen Sohn gebracht, damit wir leben. Und wir leben aus dem Glauben. So werden unsere Augen geöffnet. Und er nimmt diese Blindheit weg. Und das Erstaunliche ist, dieser selbe Jesus Christus, der vom Vater diesen Auftrag hat, hat diesen gleichen Auftrag auch einem Paulus, einem Saulus weitergegeben. Er hat es in der Verteidigungsrede vor König Agrippa in Apostelgeschichte 26 ausgedrückt, wo er dann in Vers 15 sagt, ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf, stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, was ich dir noch offenbaren werde. Wir sind in erster Linie Zeugen von Wirklichkeiten, die wir zunächst selber erfahren, erleben, finden und so dürfen wir es weitergeben. Und ich will dich erretten von dem Volk, nämlich das noch in der Finsternis ist, und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft Satans zu Gott. Wenn wir sehend werden, werden wir sofort dem Licht entgegengehen. Wenn wir Augen haben, wenn wir die Fähigkeit zu sehen haben, und das ist der Glaube, Fähigkeit zu sehen, gehen wir dem Licht entgegen. Und wir verlassen die Finsternis. Gott schied das Licht von der Finsternis. Wir dürfen nicht in diesem Zwielicht bleiben zwischen Finsternis und Licht. Ein Teil ist finster in unserem Leben, dann wieder Licht und dann wieder finster. Das geht nicht gut. Es braucht eine Entscheidung. Es gibt keine Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten, wenn sie nicht aufbrechen und gehen, nachdem das vollkommene Opfer des Lammes dargebracht ist und sie im Blute des Lammes erkauft sind. Zum Licht gehen. Und was passiert dann alles? Damit sie Vergebung der Sünden empfangen. Und meine Lieben, das ist das herrlichste Erleben, das wir auf Erden haben. Ich habe Gnade gefunden bei Gott. Ich habe Vergebung. Ich brauche nicht die Last meines Lebens dauernd mitschleppen. Er nimmt mir diese Last ab. Vergebung der Sünden empfangen. Und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Wir werden Erbe. Wenn wir von Gott aus Gott geboren sind, sind wir auch Mitbesitzer Gottes, Erben. Aber alle die sind Erben, die durch den Glauben an ihn geheiligt, gefestigt, gegründet sind. Ich werde nicht so unbewusst geheiligt, sondern durch den Glauben und zwar an ihn. Ich traue dir zu. In Wirklichkeit steht, wir glauben Gott. Es steht nicht, wir glauben an Gott. Die Dämonen glauben auch an Gott, dass er ist und zittern. Wir glauben Gott, nämlich wir trauen ihm zu, was er sagt. Wir vertrauen ihm, wie er uns anredet und beruft und erwählt und eben errettet, Gerechtigkeit herbeiführt. Und das ist diese große, wunderbare Botschaft, dass diese Herrlichkeit des Christus aufgeht in uns. Und wir haben leider auch die andere Erfahrung, die hat ja in diesem zweiten Korintherbrief Paulus auch angesprochen, nämlich, dass es Menschen sind, für die das Evangelium verhüllt ist, Vers 3, so es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Da ist wieder Blindheit da. Der Gott dieser Weltzeit verblendet, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufgeht. Das ist ein gewaltiger Vorgang. Wir müssen aus dieser Blindheit, aus dieser Verblendung herausgeführt werden. Und der Gott dieser Welt, nämlich diese Welt, die sich von Gott eigentlich abgekehrt hat, macht blind. Und wir sollen sehend werden. Und das ist das Wunderbare. Dann geht eben dieses Evangelium von der Herrlichkeit des Christus auf, nämlich Jesus Christus ist der das Ebenbild Gottes schlechthin. Und so hat schon ein Petrus im zweiten Petrusbrief voll Wertschätzung von diesem Glauben gesprochen. In den ersten Zeilen: Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Er spricht die an, die den Glauben empfangen haben. Wir können den Glauben nicht selber produzieren. Wir empfangen ihn. Wir sind sehend geworden, passiv. Er hat uns die Augen geöffnet. Er hat uns angesprochen. Und so kann ein Paulus dann sagen: Wer bist du, Herr? Diese Begegnung mit ihm ist die Geburtsstunde des Glaubens, so wie ein Mose vor dem Dornbusch ist und ihm da sagt: Ich bin der da ist, auch bei dir, wenn ich dich jetzt sende. Der Gott, der da ist, dir nahe ist. Und Christus sagt es in der Auferstehung als erstes Wort: Friede sei mit euch. Da kehrt Friede ein, innere Entspannung, innere Jubel und Freude und Vertrauen. Er ist da. Während Johannes dann sagt: Es ist der Herr, der da uns nahe ist. Dies ist also diese Botschaft des Petrus. Wir haben den Glauben, der kostbar ist, empfangen wie Petrus. Wir haben keinen anderen Glauben als den, den Petrus hat. Wir haben nicht einen kleineren als er. Wir haben den gleichen Glauben. Und das ist kostbar. Und ein Judas, der Bruder des Jakobus, also in Wirklichkeit der Halbbruder von Jesus Christus, hat auch einen Brief geschrieben. Und er spricht so: Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die durch Gott den Vater geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind: Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Er spricht die Menschen an als Berufene. Der Ruf Gottes ist der erste. Das Reden Gottes: Gott sprach und es ward, auch geistlich. Weil Gott sich offenbart, wird etwas. Und da heißt es: Wir sind Berufene, die durch Gott, den Vater, geheiligt sind. Er heiligt uns, nicht wir müssen uns heiligen. Er heiligt uns, das heißt, festigt uns in der Gemeinschaft mit ihm. Und in Jesus Christus bewahrt er uns. Jesus Christus sagt: Vater, die du mir gegeben hast, habe ich bewahrt in deinem Namen. Und er hat sie behütet. Und keiner ist verloren gegangen, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wird. Aber wenn wir in Christus bewahrt bleiben, wenn wir uns so erwecken haben lassen, werden wir in ihm weiterhin so bewahrt, dass wir nicht verloren gehen. Und das ist eine frohmachende Botschaft. Und diese große Art der Erfahrung, dass Gott den Menschen erwählt, ist Inhalt des Glaubens. Und so lesen wir in den Versen weiter, Vers 3: Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Der Glaube ist ein für allemal weitergegeben worden. Und zwar von Menschen, die es von Gott empfangen haben. Ein Paulus sagt: Was ich vom Herrn empfangen habe, gebe ich jetzt weiter. Und er Er berichtet vom Herrn Mahl. Von ihm empfangen und weitergegeben. Also wir können nicht unseren Glauben zusammenbasteln. Wenn jemand sagt, ja, du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben. Es geht nicht um deinen und meinen Glauben, es geht um den Glauben Gottes, den er ein für alle Mal festgelegt hat, den er uns schenkt, gibt, den wir empfangen. Nehmen wir den Glauben an? Sagen wir ja, wie ein Thomas, mein Herr und mein Gott. Ihn aufnehmen. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu sein, am Reich Gottes Anteil zu haben. Und so können wir die Tragweite, das mehr ahnen, was im Galaterbrief Kapitel 3, Vers 9 steht. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Solche Schriftlesungen machen wir und über gewisse Dinge lesen wir hinweg. Hier steht, die, welche aus Glauben sind, existieren, nicht einfach nur die gläubig sind, sondern die aus dem Glauben sind, existieren, leben. Alles, sein ganzes Leben ist aus dem Glauben, nicht aus mir selbst. Aus dem Glauben lebt, wie ein Abraham aus dem Glauben lebt. Sein ganzes Handeln war aus dem Glauben. Und so sind die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Dann sind wir gesegnet. Dann sind wir auch glückselig gesegnet. Ja, es ist schon auch in Vers 7 davon die Rede. Denn so erkennt auch die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Und das sollten wir sein. Abrahams Kinder. Die aus Glauben sind. Und liebe Geschwister, fragen wir uns jetzt ganz ehrlich. Sagen wir nicht vorschnell, ja, so ist es bei mir. Prüfen wir, bin ich wirklich aus dem Glauben? Ist mein Leben wirklich schon so aus dem Glauben? Ein Paulus hat auch wirklich da ermahnt, dass wir da uns selber prüfen, wo er sagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. In 2. Korinther 13, Vers 5 steht da. Prüft euch selbst, ob ihr aus Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Glaube führt zum Erkennen. Ich erkenne, Jesus Christus ist in mir. Wisst, viele sagen, ja, ich glaube fest, ich bin im Herrn und der Herr ist in mir. Ich glaube. Aber du musst dich ehrlich fragen, erkennst du das auch bei dir? Ist das bereits ein Erkennen bei dir geworden? Ja, wirklich, Jesus ist in mir und ich bin in ihm. Und er sagt, er bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wisst, es geht nicht um ein blindes Glauben oder wie manche so tun. Ja, ich bekenne und wenn ich bekenne, dann ist es ein Schmarrn. Dein Bekenntnis kann eine Lüge sein. Du kannst dich angelogen haben, du bist trotzdem nicht in der Wahrheit. Prüfe dich selbst, ob du im Glauben bist, existenziell, damit du aus dem Glauben sein kannst. Prüfe dich. Oder weißt du nicht, dass Christus in dir ist? Das ist die Frage, die uns wirklich still machen soll. Und die wir uns immer wieder stellen sollen, nicht im Sinn eines Zweifels, sondern einer Vertiefung. Meine ganze Existenz besteht nur darin, dass ich im Glauben bin. Und das wollen wir anstreben. Und wenn das der Fall ist, dann bist du auch glückselig. Und ich möchte sagen, allein über Gott wird ausgesagt, dass er der Glückselige ist. Ihr könnt das in 1. Timotheus 6, 15 nachlesen einmal. Gott ist der Glückselige. Und er allein kann Menschen glückselig machen durch den Glauben. Und so hören wir das so wunderbar schon im Lukas-Evangelium, wo eben dieser Glaube das Um und Auf ist, wo der Engel Gabriel zu Maria kommt und sagt, du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, das heißt, Jahwe ist Retter. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakob in Ewigkeit und seines Reiches wird kein Ende sein. Das ist die große Botschaft. Er wird regieren, er wird kommen und sein Reich wird kein Ende haben. Bei Gott ist nicht etwas vergangen, vergehend. Es ist immer bleiben. Bleibet in mir und in Ewigkeit bleibt dieses Reich Jesu Christi. Und Maria hat sich durchgerungen und sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Mir geschehe nach deinem Wort. Nicht mir geschehe nach meinem Willen, nach deinem Wort, wie du redest, Herr. Und so konnte Elisabeth, Lukas Kapitel 1, 45 sagen, und glückselig ist, die geglaubt hat. Was? Denn es wird erfüllt werden, was vom Herrn gesagt worden ist. Unser Glaube ist der Glaube, dass erfüllt wird, was Gott sagt. Gott spricht und es wird. Das ist der Glaube. Und das ist der Glaube, der glückselig wird. Und das ist eigentlich das heutige Thema. Die Seligkeit des Glaubens. Selig, die du geglaubt hast. Und das soll auch dir tief ins Herz gesagt werden können durch den Geist Gottes, die Bestätigung Gottes. Selig, der du geglaubt hast, dass in Erfüllung geht, was Gott sagt. Und so wollen wir dann später sehen, wie ein Abraham damit lebt. Wenn es nämlich lange nicht in Erfüllung geht, bleibst du dabei, dass es in Erfüllung geht? Und unsere ganze Aufmerksamkeit und unser Interesse soll dahin gehen, es wird in Erfüllung gehen, was Gott sagt. Und das gibt mir Vertrauen, das gibt mir Frieden, das gibt mir Hoffnung. Ja, wie wirkt sich jetzt solch ein Glaube aus, der selig ist? Wir merken es an der Reaktion von Maria. Sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Maria erkennt Gott als ihren Retter. Sie weiß, sie selber ist verloren. Ohne ihn wäre sie verloren. Aber mein Gott ist der Retter. Er ist mir begegnet. Er hat zu mir gesprochen. Er hat mich erweckt. Er hat mich sehend gemacht. Und siehe da, wir hören dann Aussagen nicht so, ich hoffe, ich glaube, ich meine, sondern ich weiß, wie ein Hiob sagt, ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß um meinen Gott. Das ist aus der Glückseligkeit heraus. Er hat auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut. Der Mensch weiß um seine Niedrigkeit. Das ist dieses selig die Armen im Geiste, die geistlich Armen. Gott schaut auf diese Niedrigkeit und er wird erhöhen. Und wenn wir dann dem Zacharias zuhören, wie er vom Geist erfüllt redet, da redet er nicht von einem vagen Glauben, sondern von einem Wissen. Unser Glaube muss zu einem Wissen werden. Und da steht jetzt in Vers 68, wo er erfüllt mit Heiligen Geist spricht, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Er erkennt
Er hat es jetzt, es ist jetzt eingetreten. Dieser Sohn Johannes ist tatsächlich geboren, wie verheißen worden ist, obwohl die Frau unfruchtbar war. Gott hat in Erfüllung gebracht. Und zwar Erlösung bereitet. Schaut auch hier, ein Zacharias jubelt nicht seinen Sohn, sondern den Gott, der Erlösung bringt. Wir müssen immer die ganze Dimension der Absicht Gottes schauen, nicht immer so diese egoistischen Wünsche, die wir haben, dass Gott sie erfüllen möge. Er hat Erlösung bereitet. Er hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heiles. Das Heil ist so voll Kraft wie ein Horn in dem Haus seines Knechtes David, wie er verheißen hat durch den Mund seiner Propheten. Also Gott erfüllt, was er verheißen hat durch die Propheten, die von alters her waren. Errettung von unseren Feinden aus der Hand aller, die uns hassen. Lassen wir das auf uns einmal einsickern. Der Herr wird uns aus allen errettet. Von unseren Feinden des Heiles wird er uns erretten. Ich war katholischer Priester, ich habe in mancher Blindheit gelebt, aber er hat mich heraus errettet, um zu erkennen, was zum Heile dient. Und ich durfte ihm folgen. Er errettet von unseren Feinden, aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern. Gott begegnet uns als ein Barmherziger. Aber nicht so, wie sich die Menschen da sich gezimmert haben, einen barmherzigen Gott, wo er seine eigene Bekehrung, seinen eigenen Glaubensgehorsam sich ersparen möchte. So tut Gott nicht mit. Aber es heißt dann weiter, und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham gesprochen hat, uns zu geben. Er denkt an den Bund. Alles, was Gott sagt, hat er unter Eid im Bund gesagt und im Bund, den Jesus Christus als ewigen Bund errichtet hat, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienen ohne Furcht. Zuerst müssen wir erlöst werden von dieser fremden Macht, die über uns ist. Wir kennen doch das, die Macht der Sünde, die Macht eines bösen Herzens aus der Hand unserer Feinde, damit wir ihm dienen können. Wir können Gott erst dienen, wenn er uns frei gemacht hat, erlöst hat. Wir können nicht aus eigener menschlichen Kraft Gott dienen, sondern nur in der Kraft, die Gott gibt. Und zwar in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Das ist eine Aussage, die ist doch gewaltig. In Heiligkeit dürfen wir Gott dienen, in Gerechtigkeit, in der Gerechtigkeit, die Gott gibt. Und zwar alle Tage unseres Lebens, nicht nur in besonderen Gnadentagen. Und dann kommen wieder trübe Tage. Nein, jeden Tag. Dazu ist Gott fähig. Und jetzt frage ich dich, glaubst du, was Gott sagt, dass er in Erfüllung bringt, was er sagt? Ein Zacharias war darüber sicher. Er hat es so ausgesagt. Und wir kennen diese Gewissheit auch an einem Petrus, im ersten Petrusbrief, wo er wirklich auch voll Freude darüber redet. Nämlich 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Hier sehen wir auch wieder, er hat ein Bedürfnis, Gott zu loben, Gott zu danken, Gott zu verherrlichen. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Gott, der Vater, hat uns wiedergeboren. Wir sind aus Gott geboren. Er hat es in seiner großen Barmherzigkeit getan, und zwar zu einer lebendigen Hoffnung. Eine Hoffnung, die erfüllt wird. Und wir sind jetzt Hoffnungsträger. Und die Welt braucht doch Hoffnungsträger. wie wir durch die Auferstehung Jesu Christi wiedergeboren sind. Jesus Christus ist erniedrigt worden, ist gestorben unserer Sünden wegen, zur Sühne. Aber er ist auferstanden, damit wir wiedergeboren werden, damit wir eine neue Schöpfung werden, damit wir ganz umgestaltet werden. Wozu hat er uns noch wiedergeboren? Vers 4. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe. Er musste so viele Eigenschaften dazugeben von diesem Erbe. Unvergänglich, das heißt, es hat keine Alterserscheinungen. Unverweltlich, das noch mehr ausdrückt, dass irgendwas nicht zu Ende geht. Es ist ein ewiges Erbe. Und zwar, das im Himmel bereitet wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. Durch den Glauben zum Heil, das bereitet ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Wir werden bewahrt in der Kraft Gottes. Es geht nicht um unsere Kraft des Glaubens. Da leben wir ganz falsch. Dann wäre es wieder unser Glaube, den wir uns gemacht haben. In der Kraft Gottes werden wir bewahrt. Er ist es, der Vater. Er bewahrt uns, damit wir eben dieses Erbe antreten. Und es treten wir an am Ende der letzten Zeit, nämlich bei der Offenbarwerdung Jesu Christi. Und darum sagt er, darum werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen. Da finden wir uns wieder in unserer Alltäglichkeit, Anfechtungen. Aber am Ende werden wir jubeln. Ja? Aber wir sollen jetzt diese Traurigkeit, die vielleicht uns einmal überfällt, und die Anfechtung sollen wir richtig einschätzen. Diese Anfechtung wird zur Läuterung, sodass unser Glaube rein wird wie Gold. Das Gold kann nur gereinigt werden, wenn es so erhitzt wird, dass es flüssig wird. Und dann steigt alles, was nicht Gold ist, oben auf. Aber dass wir wissen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird. Ja? Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Der bewährte Glaube wird bei der Offenbarung Jesu Christi offenbar. Und jetzt in der Bedrängnis, in der Not, in der wir heute stehen, ist das die intensivste Form, dass wir bereitet werden, dass wir mit Jubel dieses Wiederkommen des Herrn erwarten können. Und darum, meine lieben Geschwister, scheut nicht diese Bedrängnisse, diese Anfechtungen. Sagt nicht, die Anfechtung ist eine Störung meines Glaubens. Hätte ich das nicht, dann könnte ich so schön glauben und könnte ich so schön Gott loben. Aber das ist die Störung. Und diese Störung muss Gott weggeben. Genau das ist falsch. Wir müssen in die Feuerprobe hineingehen, um geläutert zu werden. Nämlich dann wird offenbaren, was wirklich in uns los ist. Wie viel Glaube ist dann da, wie viel Treue ist dann da, wie viel Selbstlosigkeit, wie viel Hingabe ist dann da. Das alles, diese Schlacke wird offenbar, aber Gott macht das nicht offenbar, um uns zu entmutigen, sondern um diese Schlacke zu entfernen. Und das geht nur durch Erhitzen, durch Bedrängnisse. Wir müssen nicht die Bedrängnisse suchen. Gott wird sie schon dosieren, in der rechten Weise. Er ist der Läuterer unseres Glaubens. Gott läutert unseren Glauben. Und Jesus sagte zu Petrus, Satan hat verlangt, dass ihr gesiebt werdet. Und ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Unser Glaube wird gesiebt und viel Spreu, viel Mist wird da weggehen. Und das ist jetzt unsere Glaubenskrise. Wir werden es dann beim zweiten Mal besprechen. Aber denkt daran, das führt mich dahin zu kommen. Und darum heißt es dann weiter, wenn wir durch das durchgehen, Vers 8, Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Also beim Gläubigwerden haben wir ihn nicht gesehen. Auch jetzt sehen wir ihn nicht, aber wir lieben ihn. Und da heißt es weiter, und über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher, herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Die Errettung der Seele, das ist das Endziel, das müssen wir davontragen. Das ist nicht so, ja, ich bin wiedergeboren, ich bin gerettet, bin fertig. Nein, das Endziel musst du erlangen. Und das geschieht nur, indem du treu bist da drinnen, indem du durch die Läuterung hindurch gehst. Und dann wirst du jubeln. Und die Errettung der Seele, der Mensch wird als Ganzer gerettet, wenn Christus wiederkommt. Wir haben deswegen das Angeld des Heiligen Geistes entkommen, dass nämlich sein Eigentum erlöst wird. Und unser Leib ist auch das Eigentum des Herrn. Wir gehören auch mit unserem Leib dem Herrn und der Herr ist auch für unseren Leib. Also nicht nur unser Geist, es wird auch der Leib gerettet. Wir werden verwandelt, wir werden umgestaltet werden. Der Leib, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist, wird an der Vollendung Anteil bekommen, eben in dieser Umgestaltung. Petrus spricht da nicht ein vielleicht oder ich hoffe, sondern er weiß, was er sagt. Und es ist Wort Gottes und wenn Gott so redet, so tut er es. Und das ist diese Gewissheit des Glaubens. Aber gehen wir doch noch hinein in Hebräer Kapitel 11, Vers 9. Durch Glauben hält er sich, nämlich Abraham, in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob und den Miterben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ein Abraham hat nicht nur erwartet, dass die Verheißung, dass er einen Sohn bekommt, in Erfüllung geht und dann sagt er Danke. Er wartet mit seinem Sohn und dem Enkel, die in Zelten wohnen, also vorübergehend, nicht so zu Hause sind. Er wartet auf die Stadt, deren Baumeister Gott ist. Also etwas, was wir nicht selber machen können, es ist das himmlische Jerusalem, was ein Abraham schon erwartet. Und nach dem sehnt er sich. Und darum lesen wir dann in Vers 16b, darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Er hat sie bereitet. Die Stadt, die er erwartet hat, hat Gott bereitet. Das himmlische Jerusalem existiert. Es ist schon. Und Gott schämt sich nicht, ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu sein, der diese Stadt sehnsüchtig erwartet und er erhält diese Stadt. Und das ist der Glaube. Wie wir dann auch später sehen, Vers 17, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Meine Lieben, in diese Situation werden wenige kommen. Aber für dich bedeutet das auch, dass deine großen geistlichen Erfahrungen, die du machst und schon gemacht hast, wo du deine Gewissheit her hast, kann eines Tages Gott dir wieder zurücknehmen. Und bist du dann dennoch bereit zu vertrauen und zu glauben, dass Gott imstande ist, auch Tote zu erwecken. Und das, was nicht ist, ins Dasein zu rufen, das muss unser Glaube werden. Nicht so, dass wir sagen, jetzt habe ich meine Glaubenserfahrungen, die haben mich glücklich gemacht. Ich bewahre mir diese Glaubenserfahrung. Und nach 10 Jahren verschwindet da manches. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Ist einmal zuerst notwendig. Aber es kann auch sein, dass Gott dir das wegnimmt. Deine größten Argumente, die du hast in deinem Glauben, nimmt dir Gott weg. Sei bereit. Aber ich glaube dennoch ihm. Ich glaube Gott nicht, weil ich was erfahren habe, sondern weil er geredet hat. Und das genügt mir. Weil er tut, was er sagt. Und dieser selbstlose Glaube, zu dem müssen wir hindurch schwitzen. Aber das wird die Läuterung sein. Und diese Verheißung ist allen gegeben, die dem Abraham angehören. Und wir gehören auch zu den Kindern Abrahams, die wir so wie Abraham glauben. Das ist das Große. Gott lässt uns Anteil haben an seinen Verheißungen. Gehen wir in Römer Kapitel 4, und zwar ab Vers 16. Da steht, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Und zum ganzen Samen gehören auch wir. Das wird oft falsch interpretiert, dass man meint, ganz Israel ist der ganze Samen. Nein, der ganze Samen, woraus besteht der? Nicht nur aus denen aus dem Gesetz, ja, sondern dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Und das schreibt Paulus an die Römer, die keine Juden sind. Er ist unser aller Vater, wie geschrieben steht. Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Das Volk Israel ist nur ein Volk. Er ist der Vater vieler Völker. Vor Gott, der dem glaubte, dass er die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. In Vers 20, wenn ich verkürze, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Und das sollten wir uns immer wieder sagen. Lassen wir uns nicht durch Unglauben in Zweifel bringen, sondern stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Wenn ich Gott die Ehre gebe, das ist selbstlos, das ist rein. Und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Ich traue Gott zu, dass er zu tun vermag, was ich mir nicht vorstellen kann, was unmöglich ist. Ich traue es ihm zu. Und darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Da beginnt die Gerechtigkeit Gottes, nicht vorher. Dieser Glaube. Und in diesem Glauben, da treten wir in den Bund Gottes. Und da wollen wir jetzt in 1. Mose 17 hineinsehen, wie Gott einen Bund schließt. Auch hier einfach wieder nur auf das Wesentliche gegangen. Also Gott spricht dazu Abraham, ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig. Hier zeigt sich Gott dem Abraham zum ersten Mal als der Allmächtige. Also ich kann, was ich jetzt sage. Und zwar wandle vor mir und sei vollkommen. Das heißt, ich traue Gott zu, dass er mich fähig macht, dass ich vor ihm wandle und zwar vollkommen. Ich traue nicht mir zu, dass ich es kann für den Herrn. Wisst? Da sind wir immer mit unserem Ego beschäftigt. Ich gebe was für den Herrn. Meine eigene Gerechtigkeit gebe ich vor Gott. Nein, meine eigene Gerechtigkeit muss ich ablegen. In den Mülleimer werfen, und das ist schwierig, ich kann euch das sagen, wie schwierig das für einen ehemaligen Pfarrer ist, die eigene Gerechtigkeit herzugeben. Nur die Gerechtigkeit Gottes. Gott ist imstande, dass du heilig und untadelig vor ihm wandelst. Und bitte ihn, vertraue ihm und sei willig, dass er es tun kann. Die große Schwierigkeit ist, dass unser Herz rebellisch ist und sich nicht von Gott führen und leiten lässt. Und so er es nicht kann. Aber dann heißt es weiter. Und ich will meinen Bund schließen zwischen dir und mir und will dich über alle Maßen mehren. Das ist erst eine Willensentscheidung. Gott sagt, ich will. Der Bund ist noch nicht da. Ich will den Bund schließen. Vers 3, da fiel Abraham auf sein Angesicht. Abraham beugt sich vor Gott. Er betet an. Er sagt Ja zum Willen Gottes. Und wisst, was da Gewaltiges passiert? In dieser Anbetung des Abraham? Und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, also pass jetzt gut auf, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht. Jetzt ist es Gegenwart. Der Bund kann nicht von Gott allein gemacht werden. Es muss bei unserer Seite auch was sein. Abraham fällt nieder, betet an, sagt Ja zum Reden Gottes. Wie Maria, mir geschehe nach deinem Wort. Und dann entsteht der Bund. Ich bin jetzt im Bund mit dir. Siehe, pass auf, überhör das nicht. Ich bin jetzt im Bund mit dir. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Und dann sagt er, ich will eben viele Völker machen und so weiter. Das will ich jetzt gleich übergehen. Vers 7. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund. Der ewige Bund ist schon bei Abraham da, hat bei Abraham begonnen und er wurde durch den Sinai-Bund nicht aufgehoben. Es gibt keinen zweiten Bund vor Gott, es gibt nur einen zeitlichen und einen ewigen. Und wir sollen in den ewigen Bund kommen und nicht in einen zeitlichen vom Sinai. Und das ist das Tragische, dass manche meinen, der Sinai sei ein ewiger Bund. Nein, der Bund Abrahams ist der ewige Bund. Ich werde da noch hinkommen. Aber wenn wir das jetzt weiterlesen, Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir, dann ist er dein Gott. Dann kann ich sagen, mein Herr und mein Gott. Nicht an einen Gott glauben wir, sondern an meinen Gott. Mein Gott, den ich kenne, der ist es, mit dem wir im Bund stehen. Und diesen Bund, da richtet er auf und auch schon im Alten Testament angesprochen, nämlich im Jesaja 42 spricht Gott so wunderbar an, Vers 6, und dass du ein Bund wirst für das Volk. Gehen wir jetzt weiter in Hesekiel 36, wo dieser Bund vertieft wird, ein Bund des Geistes wird, wo Gott seinen Geist mitteilt. Und da steht bei Hesekiel 36, Vers 25, und ich will reines Wasser über euch springen, und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit, und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Also, die Reinigung, die Buße beginnt zuerst. Zuerst ist Buße, Reinigung von Schuld und Sünde. Und dann heißt es weiter, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen folgt und tut. Gott wird bewirken, dass wir seinen Willen tun. Und zwar durch den Geist. Wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen, werden wir den Willen Gottes tun. Und der Mensch, der meint, er sei vom Geist Gottes geführt, tut aber nicht den Willen Gottes, der hat einen anderen Geist. Das ist nicht der Geist, den Gott gegeben hat. Das ist der große Unterschied. Der Geist, der den Menschen zum Egoismus macht, wo er sich selbst rühmt, welche Geistesgaben und Fähigkeiten er hat, das ist nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes führt zur Buße, zur Demut, zur Hingabe, aber eben zu dieser Kraft, den Willen Gottes zu tun. Nicht einfach sagen, ja, ich bin ja immerhin noch schwach. Ich bin auch schwach immer wieder. Und ein Martin Luther gesagt, ja, wir sind allemal Sünder. Nein, das ist nicht richtig. Wir sind Begnadete. Ja, das ist traurig. Wir sündigen fallweise doch wieder. Das stimmt. Aber wir sind nicht mehr berufsmäßig Sünder. So wie der Schneider eben berufsmäßig Schneider ist, so bin ich nicht Sünder, sondern fallweise gleite ich wieder ab und ich tue wieder Buße. Aber wir sind in seiner Kraft und Gnade. Und so wollen wir vertrauen. Und gehen wir hinein, im Hebräerbrief, Kapitel 13, wird das uns zugesprochen, diese Kraft Gottes, die in uns wirkt, der uns wirklich verändert. Kapitel 13, Hebräerbrief, ab Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Ich will da mal stehen bleiben. Da erleben wir einen Gott des Friedens. Er bringt Frieden ins Herz. Es wird ruhig. Es hören die tausend Fragen auf. Der Gott des Friedens. Und da heißt es weiter, er hat den Herrn Jesus aus den Toten auferweckt und zum großen Hirten gemacht. Und zwar durch das Blut seines ewigen Bundes. Wir stehen im ewigen Bund, der mit dem Blut Jesu geschlossen ist. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk. Also Gott rüstet aus, damit ihr seinen Willen tut. Ist wieder seinen Willen tun. Dass wir immer mehr seinen Willen tun. Indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er wirkt durch Jesus Christus in uns. Und zwar das, was seinem Willen entspricht. Und das Feinfühlige ist das, gehen wir da ein darauf? Gehen wir auf das Wirken Gottes in uns, der uns heiligt, der uns Kraft gibt, der uns fähig macht, ihm zu dienen? Gehen wir ein, vertrauensvoll, und dass er Schritt für Schritt mir die Kraft gibt, diesen Willen zu tun. Wenn du jetzt momentan nicht glauben kannst, dass ich das tun kann, dann sag, Herr, auf mich kann ich nicht verlassen, aber ich vertraue dir, dass du mir die Kraft gibst, und ich will jetzt drin noch daran gehen, deinen Willen auch in der Lage und der, von der niemand weiß als nur du, dass ich da den Willen Gottes tue. Dann wirst du diesen Gott des Friedens haben. Den Gott des Friedens, den wir im Kapitel 4 von Philipperbrief ab Vers 4 haben. Und das wollen wir jetzt abschließend in unser Herz hineinschreiben lassen. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Schaut, da machen wir schon den ersten Fehler. Es heißt, freut euch, das ist ein Befehl. Nicht einfach so, ich sitze dort und ich warte, bis die Freude kommt. Das ist nicht. Nein, ich will mich freuen. Ich habe mich entschlossen zu freuen. Und zwar inmitten der Bedrängnis. Ich will mich freuen am Herrn. Freut euch im Herrn, alle Zeit. Eure Sanftmut lasst allen Menschen erfahren. Da zeigt sich, da weißt du, ich verdanke alles dem Herrn, nicht mir selber. Der Herr ist nahe. Das ist nicht gemeint, dass er wiederkommt nahe, sondern er ist in deinem Herzen nahe. Er ist da immer da. Er ist bei dir. Er ist nahe. Und sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Auch die größten Nöte sollen wir mit Danksagung vor Gott kundtun. Wir legen alles Gott vor und er wird es behandeln. Und das ist das Wunderbare. Darum können wir immer bei jeder Bitte schon Dank sagen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Es geht also nicht darum, dass wir Gott kontrollieren können, was er da alles tut. Den Verstand übersteigt. Dieser Gott des Friedens wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das Herz wird bewahrt in Christus. Und in Christus sollen wir bleiben. Und unsere Gedanken sollen bewahrt sein in Christus. Dann bleiben wir in ihm. Und wenn wir in ihm bleiben, wahrhaftig, glückselig, du, der du geglaubt hast. Denn er wird in Erfüllung bringen, was er sagt. Amen.